Diese Audio-CD umfasst 11 von 111 Texten aus dem Buch 111 Orte im Berchtesgadener Land, die man gesehen haben muss. Von Lisa Graf Riemann und Ottmar Neuburger. Erschienen im Emons Verlag und in jeder Buchhandlung erhältlich. Die Texte wurden für diese Aufnahmen leicht überarbeitet und aktualisiert. Es liest Carola Narath. Ort Nummer 8. Das Axelmannstein in Bad Reichenhall. Grand Hotel mit Geschichte. Von der Wiese Eselmannstein, die um das Jahr 1017 in einem Güterverzeichnis des Klosters Tegernsee zum ersten Mal erwähnt wird, bis zum traditionsreichen Reichenhaller Luxushotel Axelmannstein war es ein langer Weg. Das erste Gebäude, das im 16. Jahrhundert hier stand, war ein Landschlösschen. Es wurde 1834 beim großen Stadtbrand ein Raub der Flammen. Ein Salzmeier, so hieß der Leiter der Saline in Bad Reichenhall, errichtete 1837 ein klassizistisches Wohngebäude. Sein Schwiegersohn machte 1846 daraus die Sohle- und Molkenkuranstalt Axelmannstein. Es wurde das erste Kurhotel der Stadt und damit die Keimzelle des Staatsbades Bad Reichenhall, dicht an der Sohleleitung und den Gravieranlagen. Der bayerische König Max II. Gab dem Hotel schließlich den Ritterschlag. Und nach ihm kamen sie alle. 1911 wurde noch einmal neu gebaut. Daraus entstand das heutige Axelmannstein. Steigenberger führte das Haus von der Nachkriegszeit bis 2008. Seitdem wird das Hotel von der Gruppe Grand City Hotels geführt. Eine Nabelschnur verbindet das unter Denkmalschutz stehende Vier-Sterne-Hotel mit seiner Geschichte. Der Findling im hoteleigenen 30.000 Quadratmeter großen Park könnte der einstmals namengebende Eselmannstein sein. Und noch eine Geschichte hat das Hotel zu erzählen. 1937 war der Schriftsteller Erich Kästner hier mehrere Wochen zu Gast. Er wollte zu den Salzburger Festspielen und eigentlich in Salzburg logieren. Das war aufgrund von strengen Devisenbestimmungen aber nicht möglich. Also fuhr er täglich mit dem Bus von Reichenhall nach Salzburg und dachte sich auf den Fahrten den Roman »Der kleine Grenzverkehr« aus, der teilweise im Hotel Axelmannstein spielt. Das Buch erschien 1938 und wurde ein großer Publikumserfolg. Eine Grenze gab es zu der Zeit aber nicht mehr, denn Österreich war Teil des Deutschen Reichs geworden. Das Axelmannstein hat alle Zeiten überstanden und ist heute wie damals das erste Haus am Platz. Tipp: Im neuen Kurgastzentrum in der Wittelsbacher Straße, 500 Meter vom Hotel entfernt, finden regelmäßig Musik- und Theaterveranstaltungen statt. Dort ist auch die Spielbank Bad Reichenhall untergebracht. Im Casino besteht kein Spielzwang. Sie können also auch nur kommen und sich umsehen. Oder im Speisesaal des Casinos fein essen gehen. Ort Nummer 13. Das Gradierhaus, wo Salz in der Luft liegt. Man erinnert sich an Thomas Manns Zauberberg, sobald man, am kleinen Pförtnerhäuschen vorbei, den Bad Reichenhaller Kurgarten mit seinem üppigen Blumenschmuck betritt. Exotische Bäume und Sträucher scheinen wie zufällig und natürlich hier gewachsen. Aber bald erkennt man die perfekt arrangierende Hand des Gartenkünstlers Karl von Effner, der im königlichen Auftrag 1868 diesen Garten anlegte. Die entschleunigende Wirkung des Gartenkunstwerks erfährt jeder, der sich mehr als ein paar Dutzend Schritte hineinbewegt. Nach Osten begrenzt das mit 160 Metern längste europäische Gradierhaus den Park. Ein Holzbauwerk von erstaunlicher Dimension, mit zwei Flügeln, die sich von einem zentralen Holzpavillon nach Süden und Norden erstrecken. Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt. Und in der Mitte ist eine Wand aus 100.000 Schwarzdornbündeln errichtet, an der aus 13 Metern Höhe die 5%ige Alpensohle herabrieselt. Links und rechts der Wand verläuft ein ebenfalls holzbedachter Weg, auf dem die Kurgäste schlendernd das Aerosol atmen, das Linderung bei Atemproblemen verschafft. Salzwassertröpfchen vermischen sich mit der Luft und sind der Grund für die positive Wirkung dieser Anwendung. Das Gradierhaus ist also ein großes Freiluftinhalatorium. Früher nützte man Gradierwerke, um die Gradierung, also den Salzgehalt der Sohle, zu erhöhen und so unter geringerem Verbrauch von Brennholz das begehrte Speisesalz zu gewinnen. Der technische Fortschritt machte diesen Einsatz überflüssig. Nur seine therapeutische Wirkung hat das Gradierhaus bis in unsere Gegenwart gerettet. Nach Süden schließt sich in ähnlich nostalgisch wirkendem Charme die Trink- und Wandelhalle des Kurbads an. Darin spendet der vierträufige Kaiser-Karl-Brunnen warme und kalte Alpensohle aus der Heilquelle. Aber Achtung! Die Alpensohle ist kein Champagner. Sie schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Salz. Tipp: Von April bis Oktober können Sie an botanischen und Gradierhausführungen teilnehmen. Ein Aushang am Garteneingang informiert Sie über Zeiten und Treffpunkte. Ort Nummer 18. Die Bad Reichenhaller Philharmonie. Klassische Musik. Nicht nur für Konzerthausexperten. Bad Reichenhall war eines der ersten Kurbäder, das sich schon im 19. Jahrhundert ein eigenes philharmonisches Kurorchester leistete und damit Aufsehen erregte. Diese Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn der Aufstieg Reichenhalls zum königlichen Staatsbad ist auch das Verdienst der Philharmonie. Die Verbindung von Musik und Kur kam beim Publikum gut an. Und war, wie Marketingstrategen es heute ausdrücken würden, ein Alleinstellungsmerkmal. Das Adelige, Industrielle und Künstler veranlasste, hier Kur- und Sommerfrische zu verbringen. Vielleicht ist das ein Grund, warum Reichenhall an dieser Kulturtradition festhält, obwohl andernorts ähnliche Einrichtungen längst dem Rotstift des Stadtkämmerers zum Opfer gefallen sind. Im Sommer ist die philharmonische Kurmusik Open Air im königlichen Kurgarten zu erleben. Wenn das Wetter oder die Jahreszeit den Aufenthalt in geschlossenen Räumen nahelegt, ziehen die Musiker in ihre Behausung, die in Reichenhall besonders nobel, zugleich verspielt und leicht daherkommt, in Form eines Jugendstil-Rundbaus. Es ist die Konzertrotunde, in der wie im Märchen aus Tausend und einer Nacht blaue Ornamente und Gold vorherrschen. Welch ein wunderbarer Luxus, der allen Kurgästen und Zuhörern hier präsentiert wird. Denn es ist ein ausgesprochenes Anliegen der Philharmonie, dass in der Rotunde auch jenen Menschen Musik auf sehr hohem Niveau geboten wird, die noch keine Konzertsaalexperten sind und ihre Liebe zur klassischen Musik erst noch entdecken müssen. Einmal im Jahr, im August, lockt der nahe Bad Reichenhall gelegene idyllische Thumsee mit einem großen Feuerwerk. Und vorher gibt es Live-Musikgenuss von der Bad Reichenhaller Philharmonie für alle. Zum erschwinglichen Preis. Und auch der obligatorische Wiener Walzer am Ende, bei dem alle mittanzen dürfen, fehlt in keinem Jahr. Darüber hinaus ziehen die jährlichen Klassikfestwochen der Bad Reichenhaller Philharmonie Kulturfreunde aus der ganzen Welt an. Tipp! Eine weitere sehenswerte und hörenswerte Spielstätte der Philharmonie Bad Reichenhall ist das Königliche Kurhaus in der Kurstraße 6, wenige Gehminuten vom Kurpark. Der sorgfältig restaurierte Bau ist ein echtes Schmuckstück, in dem die festliche Atmosphäre und das barocke Ambiente den Hörgenuss ideal ergänzen. Ort Nummer 25, das Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden. Igelsnest, der Adlerhorst. Auf einem Nebengipfel des Hohen Gölls in 1820 Metern Höhe steht das Kehlsteinhaus. Warum es unter dem Namen Igelsnest bekannt ist, leuchtet jedem ein, der es vom Tal aus gesehen hat. Wie an den Gipfel geklebt sieht es aus, umringt von senkrecht abstürzenden Felswänden, und man fragt sich, wie man bloß dort hinaufkommt. Dabei geht es ganz einfach mit dem Bus nach oben. Allerdings nur zwischen Mai und Oktober, abhängig von der Schnee- und Lawinenlage. Die Busfahrt dauert 15 Minuten, in denen man 700 Höhenmeter überwindet, 5 Tunnels passiert und eine beeindruckende Aussicht auf den Berchtesgadener Talkessel und die ihn umgebenden Gebirgsstöcke hat. Im Fahrpreis inkludiert ist die Fahrt im protzig überdimensionierten, mit polierten Messingplatten und venezianischen Spiegel ausgekleideten Aufzug, der über einen 3 Meter hohen Tunnel zu erreichen ist. Tunnel- und Aufzugstrecke sind beide genau 124 Meter lang. Warum, ist uns nicht bekannt. Die Geschichte des Hauses dagegen schon. 1938 schenkte die NSDAP Adolf Hitler, der am Obersalzberg bei Berchtesgaden residierte, das Haus zu seinem 50. Geburtstag. In nur 13 Monaten wurde es einschließlich der Zufahrt im alpinen Gelände unter Hochdruck von Arbeitern aus Deutschland, der Tschechoslowakei und Italien errichtet. 30 Millionen Reichsmark soll es gekostet haben. Bekannt ist auch, dass Hitler sich aus Angst vor Luftangriffen oder Blitzschlag nur selten dort oben aufgehalten hat. Wohnräume, Repräsentationsräume, der mit Untersberg Marmor verkleidete Teeraum und das mit Zirbenholz vertäfelte Stüberl hatten nichts Gemütliches an sich, sondern lassen sich als Symbol des nationalsozialistischen Größenwahns deuten, der hier auch über die Natur triumphieren wollte. Geschichtliches Interesse oder das großartige Naturerlebnis in dieser exponierten Lage sind Motiv für jährlich 300.000 Besucher, hierher zu kommen. Das Haus selbst wird heute für die zahlreichen Tagesgäste als Berggaststätte betrieben. Tipp: Fundierte Informationen zum Führersperrgebiet und dessen höchstgelegenem Bauwerk, dem Kehlsteinhaus, erhalten Sie während einer Führung durch die Dokumentation am Obersalzberg, einer ständigen Ausstellung des Instituts für Zeitgeschichte in München und Berlin. Ort Nummer 30. Die Roßfeld-Panoramastraße. Bergrallye für jedermann. Egal, ob man die Südauffahrt vom Obersalzberg über Ofnerboden, Enzianhütte und Ahornkaser nimmt oder die Nordauffahrt über Oberaugmerk und Pechhäusel zur Mautstelle Nord und von dort hinauf zum Hennenköpfel, es ist gehüpft wie gesprungen. Und immer geht es einmal oben herum. Die Scheitelstrecke verbindet beide Gipfel und liegt zum großen Teil auf österreichischem Staatsgebiet. Viel wichtiger aber ist der Rundumblick, den man sonst nirgends im Berchtesgadener Talkessel hat. Nach Osten hin öffnet sich die breite Salzachebene, nach Norden sieht man auf die Landeshauptstadt Salzburg, nach Süden hinüber zum Dachstein mit seinen Gletschern, im Westen liegt der sagenhafte Untersberg und südlich anschließend der Hohe Göll mit imposanten 2522 Metern, einer der Giganten der Berchtesgadener Alpen. Meist bläst der Wind. Die Cabrio-Fahrerinnen fühlen sich mit Seidenschal und Sonnenbrille wie Grace Kelly in Monaco und ihre Begleiter wie Cary Grant über den Dächern von Nizza. Die Roßfeld-Panoramastraße, auch Höhenringstraße, ist eine mautpflichtige Alpenstraße. Sie ist 16 Kilometer lang und ihre maximale Steigung beträgt 13%. Für sportliche Radfahrer ist sie eine Herausforderung. Mit 1560 Höhenmetern auf dem Scheitel ist sie die höchste durchgehende Straße Deutschlands und als Bundesprivatstraße ein verkehrstechnisches und rechtliches Kuriosum, weil sie unter bayerischer Verwaltung ist, aber zum Teil auf österreichischem Grund liegt. Sie ist ganzjährig geöffnet und im Winter geräumt, soweit es die Schneemassen erlauben. Im Sommer kann man diverse Oldies beim Erklimmen der Höhenstraße beobachten. An einem Wochenende sind die Fiat Cinquecenti dran, am nächsten die Prinzen, BMW Isettas und Carmangias. Mit viel Glück kann man morgens oder in der Dämmerung auch den natürlichen Bewohnern dieser Höhen begegnen, etwa dem Birkhahn und seiner Frau. Alles schon vorgekommen. Tipp: Es gibt einen Wanderweg vom Hennenköpfel hinauf zum Ahornbüchsenkopf, 1604 Meter, und weiter zum Berggasthof Ahornkaser. Auch eine leichte Bergwanderung hinauf zum Purtschellerhaus ist von hier aus möglich. Im Winter gibt es auf dem Roßfeld Skibetrieb mit zwei Schleppliften und einer längeren Talabfahrt nach Oberau. Ort Nummer 31. Das Berchtesgadener Salzbergwerk. Betrieb reibungslos. Wenn es in den Sommermonaten regnet, dann konzentrieren sich die Ströme der Berchtesgadener Landurlauber auf Ziele wie das Salzbergwerk, die Watzmann-Therme oder das Haus der Berge in Berchtesgaden, die Rupertus-Therme oder die Alte Saline in Bad Reichenhall. An solchen Tagen herrscht im Salzbergwerk manchmal Betrieb wie am Hauptbahnhof. Aber keine Angst, alles ist besucherfreundlich durchorganisiert und die Freizeitknappen werden optimal informiert und vorbereitet. So entsteht keine langweilige Wartezeit. Und Sie können bis zur Bergwerkseinfahrt noch gemütlich einen Kaffee trinken, eine Kleinigkeit essen oder entlang der Ache spazieren gehen. Nach dem Einkleiden geht es in offenen Eisenbahnwagen in den Berg hinein, in den schon seit 500 Jahren Stollen getrieben werden, um im Innern das begehrte Salz abzubauen. Tief unter Tage steigt man aus und rutscht auf zwei hölzernen Bergmannrutschen noch weiter hinunter. Die Rutschen sind ziemlich steil und bis zu 40 Metern lang. Und manche Besucherin kann gar nicht mehr aufhören mit dem Kreischen. Es ist ein bisschen wie in der Achterbahn. Man folgt dem Bergmann, der die Gruppe führt, durch aufgelassene Stollen und stellt sich vor, wie es in früheren Zeiten im Bergwerk zugegangen ist. Man spürt fast die Enge des Stollenvortriebs, hört das Schlagen des Bohrmeißels und riecht den Schweiß der Bergarbeiter. Der Abbau des Salzes erfolgt nass durch das Einleiten von Frischwasser in die Kavernen. Das Wasser löst das Salz aus dem Stein, täglich etwa einen Zentimeter. Derzeit sind 30 Bohrspülwerke im Bergwerk aktiv. Die gewonnene Sohle wird in die Bad Reichenhaller Saline gepumpt, wo sie zum bekannten Bad Reichenhaller Markensalz weiterverarbeitet wird. Ein Highlight des Bergwerksbesuches ist die Fahrt über einen unterirdischen See. Während das hölzerne Floß über die spiegelglatte Wasserfläche gleitet, wachsen Salzkristalle an den Wänden und am See. Eine eigens von Peter Wolf komponierte, sphärisch anmutende Musik erklingt und andächtige Stille erfasst die Besucher. Tipp: Vor oder nach einem Besuch im Bergwerk können Sie sich im Gasthaus Reichenbach im ehemaligen Maschinenhaus des Salzbergwerks stärken oder, ebenfalls in der Bergwerkstraße, in der Saunalandschaft der Watzmann-Therme relaxen. Sie können im Bergwerk auch ein Kombiticket erwerben und später zum ermäßigten Preis die Alte Saline in Bad Reichenhall besichtigen. Nummer 40. Das Hotel Intercontinental. Die Auster am Obersalzberg. Das Intercontinental Berchtesgaden Resort, ein 5-Sterne-Superior-Hotel, wurde 2005 eröffnet. Wie eine Auster liegt es dort oben auf einem Hügel des Obersalzbergs, in seinem Rücken das Massiv des Hohen Gölls. Man sieht den in zwei Spangen ein Hufeisen bildenden modernen Bau aus vielen Blickwinkeln des Talkessels. Dort oben thront es, ohne protzig zu wirken. Eher wie ein Schmuckstück, eingebettet in das Dekolleté einer schönen Frau. Das Interconti ist neben der historischen Aufarbeitung die zweite Säule des Konzepts zur Nutzung des Obersalzbergs. Es schließt an dessen touristische Tradition vor 1933 an. Den Grundstein legte eine Frau, Mauritia Meyer, Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Pension Moritz, in der illustre Gäste wie die Pianistin Clara Schumann, der Schriftsteller Ludwig Ganghofer oder der Künstler Gerhard Marx logierten. Industriellen Familien verbrachten hier die Sommermonate in eigenen Häusern. Der Obersalzberg war ein mondäner Luftkurort für Betuchte. Kein Massentourismus und schon gar keine ewig gestrigen Besucher am Obersalzberg. Dieses Konzept ist aufgegangen. Edel, aber nicht pompös, scheint die Devise des Hauses zu sein. Und so kommt es vor, dass ein Wirtschaftsmagnat gerade einen Helikopter verlässt, der vor dem Hotel gelandet ist, während ein verliebtes Paar, Berchtesgadener Tagestouristen, im feinen Ambiente des Kaminzimmers zur gleichen Zeit das atemberaubende Bergpanorama bei einer Tasse Kaffee genießt. Freuen wir uns also über den Luxus einer harmonischen, klaren Architektur, eines makellosen Services, eines Mountain Spa, das seinem Namen Ehre macht, und eines herrlichen Kaminzimmers, in dem sich auch weniger Wohlhabende an Spitzenkaffee und Zitronentorte samt grandiosem Bergblick laben können. Tipp: Im Sterne-Restaurant Le Ciel im Interconti kocht der Schwarzwälder Chefkoch Ulrich Heimann, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, moderne französische Küche in exklusivem Ambiente. Ort Nummer 41. Die Enzianbrennerei Grassel. Nicht nur blau blüht der Enzian. Die Enzianbrennerei Grassel in Unterau bei Berchtesgaden erkennt man an den Reisebussen auf dem Parkplatz. Die Busreisenden werden dort in die Geheimnisse der Enzianbrennerei eingeführt und durchstöbern anschließend die Verkaufsräume. Bepackt mit flüssigen Mitbringseln wird noch schnell ein Foto von der im Gebirge ab- und hier originalgetreu wieder aufgebauten Brennhütte gemacht. Und dann geht's angeregt zurück zum Bus und zum nächsten Ziel. Der Enzian, der in der modernen Brennanlage im Tal zu Schnaps gebrannt wird, stammt aus Anbauflächen im Voralpenland. Oben aber, in der Priestberghütte über dem Königssee, wird der Enzian noch genauso gebrannt wie vor Hunderten von Jahren. Die Brennblase in der Hütte wird mit Holz befeuert, das Kühlwasser wird vom Bergbrenner zum Duschen, Heizen und Einmeischen verwendet. Ihr Brennrecht besitzt die Familie Grassel bereits seit 1602. Das Brennholz muss nach alten Verträgen der Staat zur Verfügung stellen. Gebrannt wird übrigens nicht der bekannte blaue Enzian, der mit seinen Glockenblüten auch die Grasselflaschen ziert, sondern die Wurzeln des gelben, des roten und des pannonischen Enzians. Sie alle findet man auf den Almwiesen südlich des Jänner. Ausgegraben werden sie im 6- bis 7-jährigen Rhythmus. Die Arbeitsschritte beim Brennen sind heute wie früher dieselben. Erst wird Holz gespalten, dann werden die Enzianwurzeln mit einem Beil zerhackt und im warmen Quellwasser eingemeischt, bis sie in 10 Tagen bei 30 Grad Celsius ihren Zucker vergären. Dann folgt der erste oder Raubbrand, um den Alkohol zu erhalten. Erst nach dem Feinbrand läuft der Schnaps klar aus der Brennblase. Seine endgültige Farbe, Reife und Geschmack erhält er erst durch jahrelanges Lagern in Eschenholzfässern. Getrunken wird er gut gekühlt. Wer übrigens kein Enzian-Fan ist, sollte andere Sorten probieren. Zum Beispiel den Williams Christbirnenbrand. Der ist ausgesprochen fein. Tipp: Wer die Brennhütte auf der Priesbergalm und den schreibenden Bergbrenner besuchen möchte, steigt vom Parkplatz Hinterbrand oder der Mittelstation der Jännerbahn in etwa 2 Stunden über die Königsbachalm zur Brennhütte auf. Ort Nummer 43. Die steinerne Agnes. Phantom mit Hut. Mit der Agnes ist es wie mit der Pyramide von Gizeh oder dem Taj Mahal. Man hat sie schon 1000 Mal auf Fotos gesehen. Soll man sich das überhaupt antun, da selbst noch hinaufzukeuchen? Wahrscheinlich ist es so wie mit der schlafenden Hexe. Von Norden, von Süden liegt sie da, präsentiert ihre markante Felssilhouette, Kopf, Hakennase, dann die spektakuläre junge Brust. Aber wenn man auf den Rotofensattel hinaufsteigt, sieht man nichts mehr von ihr. Nur amorphen, unförmigen Fels. Ganz anders die Agnes. Man ist doch überrascht, wenn man nach fast 2 Stunden Aufstieg auf 1400 Metern Höhe mit ihr zusammentrifft. Eine dicke Felsnadel, im bröseligen Lattengebirge stehen geblieben und verwittert, gelblich schimmernd, sticht sie wie ein Leuchtturm aus dem Wald heraus. Man muss ganz hinaufklettern, um die Sennerin oben auf der Spitze des Felsens zu erkennen. Ja, richtig. Da ist sie endlich. Die Frau mit dem dünnen Hals und dem Hut mit breiter Krempe, das Gesicht nach oben gereckt, Kinn, kräftiges Riechorgan, runde Stirn. Eine Figur wie aus dem Bauerntheater. Und ein Bonsai wächst ihr auch noch aus Dekolleté oder Schulter. Agnes, Agnes, was hast du angestellt, dass du so versteinert wurdest? Ehebruch? Warst du eine Frau, die sich vom Teufel verführen ließ, ihr unehelich geborenes Kind zu töten? Eine, die auf der Flucht vor dem Teufel, um ihre Unschuld zu retten, in Stein verwandelt wurde? Keine der Legenden ist so richtig überzeugend für uns heutige eher ungläubige Zeitgenossen. Rübersteigen? Um sich das Ganze näher anzusehen, sollte man nicht. Denn sie ist sowieso schon arg verwittert. Das ginge ohne Seilkraxelei auch gar nicht. So steigen wir lieber wieder ab und machen Brotzeit im besoffenen Wald, dessen Stämme knapp über dem Boden Schluck aufbekommen und sich zur Seite gelegt haben. Wo aber bleibt der Märchenprinz, der die Agnes wach küsst? Tipp: Ein schöner Rundweg führt vom Parkplatz hinauf zur steinernen Agnes und weiter zur schlafenden Hexe, von wo man absteigen und auf dem Maximilian-Reitweg im Tal zum Parkplatz zurückwandern kann. Er umfasst circa 5 Stunden Gehzeit, ist unschwer, aber zum Teil etwas steil. Da keine bewirtschafteten Hütten auf dem Weg liegen, unbedingt genügend Wasser mitnehmen. Ort Nummer 45. Die Lokwelt in Freilassing. Wo sich die Welt um Lokomotiven dreht. Ganz klar. Eisenbahntechnik, das ist Männersache. Nichts ist mehr klar, wenn man in der Lokwelt Freilassing beobachtet, wie sich Frauen plötzlich für Lokomotiven interessieren. Farben und Form, Funktion und Prinzip der Eisenbahn, alles wollen sie wissen und Vorurteile, die der Menschheit von Physiklehrern eingetrichtert wurden. Bitte aus dem fahrenden Zug werfen. Interessant und gleichzeitig ästhetisch ansprechend. Diesem Ziel sind die Ausstellungsmacher recht nahe gekommen. Egal, ob man das Funktionsprinzip der Dampflok studieren oder sich nur in die Zeit der schönen alten Lokomotiven träumen will, hier kann es gelingen. Neben der auffälligen knallgelben Wendelsteinbahn wollen auch die anderen historischen E-Diesel- und Dampfloks oder die Lok der österreichischen Schafbergbahn gesehen werden. Fühlen, tasten, hören und richtige Bahnuniformen anprobieren und mit allen Sinnen erfahren, kann man nebenan in der Nachwuchsabteilung, dem Kindermuseum Kleine Lokwelt. Hier kann auch die bequeme erste und die harte Holzbankklasse von anno dazumal ausprobiert werden. Das Herzstück der Anlage ist die Drehscheibe aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Was man in der realen Eisenbahnwelt längst nicht mehr beobachten kann, erlebt man hier hautnah. Nämlich, dass eine der großen Loks vor der Einfahrt in den historischen Lokschuppen einmal um ihre eigene Achse gedreht wird. Die Lokwelt wurde als Gemeinschaftsprojekt der Stadt Freilassing und des Deutschen Museums in München umgesetzt und im September 2006 eröffnet. Das Deutsche Museum präsentiert in Freilassing 16 Exponate und mutmaßlich ein Gutteil des museumspädagogischen Konzepts. Die Stadt Freilassing hat das Gelände mit Lokschuppen in die Ménage à Trois eingebracht, in der der Freundesverein des Lokschuppens der dritte im Bunde ist und Manpower vom Mechaniker bis zur Museumsaufsicht stellt. Das ehrenamtliche Aufsichts- und Führungspersonal gibt gern Auskunft, wenn einem eine Frage auf der Zunge brennt, die in der Ausstellung unbeantwortet blieb. Und sie warten mit allerlei interessanten Bahngeschichten auf. Tipp: Freilassing besitzt ein kleines Stadtmuseum im alten Feuerwehrhaus in der Lindenstraße 5a. In der Fußgängerzone gibt es jeweils am Mittwoch und Freitag vormittags bis 13 Uhr einen Grünmarkt, donnerstags einen Bauernmarkt. Nummer 70. Der Nationalpark Berchtesgaden. Ein Park für Tiere und Menschen. Der Steinadler, heutiges Wahrzeichen des Nationalparks Berchtesgaden, wurde erst in den 1920er Jahren in letzter Minute unter Schutz gestellt und konnte so in den Alpen überleben. Vier Adlerpaare zählt der Nationalpark heute. Mit einer Flügelspannweite bis zu 2,30 Meter sind die Adlerweibchen etwas größer als die Männchen. Sie leben im Nationalpark im Klausbachtal, im Wimbachtal, am Hohen Göll und am Glunkerer. Geübte Beobachter erkennen sie im Flug an der Silhouette und an der Farbe ihrer Flügel- und Stoßunterseiten. Stoß, so heißen in der Jägersprache die Schwanzfedern, die der Adler zum Steuern benutzt. Die erfolgreiche Aufzucht eines Jungvogels gelingt leider nicht in jedem Jahr, denn die Adlerbabys sind sehr empfindlich, vor allem gegen Nässe. Im Winter wird im Klausbachtal ein sogenannter Luderplatz eingerichtet, an dem Besucher die Adler mit etwas Glück mit bloßem Auge oder mit dem Fernglas beobachten können. Bilder vom Fressplatz werden auch auf einen Monitor in die Nationalpark-Infostelle am Hintersee, das sogenannte Klausbachhaus, übertragen. Häufiger als auf Adler trifft man im Nationalpark auf Gämsen oder Murmeltiere, die Nahrungsquelle Nummer 1 der Adler. Bevor man die Mankai, wie sie in Berchtesgaden heißen, sieht, hört man meistens schon ihre Warnschreie über die Almwiesen gellen. Besonders gut zu beobachten sind die Murmeltiere im Bereich des Jänner oder am Funtensee. Auch Steinböcke waren, wie Knochenfunde in einer Höhle bewiesen, ursprünglich in den Berchtesgadener Alpen heimisch. Man sieht sie besonders auf Wanderungen im Hagengebirge, zum Beispiel zwischen Schneipstein und Seeleinsee. 210 Quadratkilometer umfasst der Nationalpark, der auf ein älteres Naturschutzgebiet am Königssee zurückgeht. 1978 gegründet, auch um eine geplante Seilbahn auf den Watzmann zu verhindern und bis heute einziger deutscher Alpennationalpark. Highlights sind der Königssee, der 2713 Meter hohe Watzmann, der auch weiterhin nur zu Fuß bestiegen werden kann, das Wimbachgries. Das ist ein mehrere Kilometer langer Schuttstrom aus Ramsau-Dolomit. Und schließlich der Funtensee, der winterliche Kältepol Deutschlands, an dem am Weihnachtsabend 2001 ganze 45,9 Minusgrade gemessen wurden. Der Berchtesgadener Nationalpark ist ein strenges Schutzgebiet, dessen Aufgabe neben Naturschutz, Forschung und Umweltbildung auch der Erhalt der Almwirtschaft ist. 260 Kilometer Wanderwege und alpine Steige laden zum eigenen Naturerleben ein. Tipp: Die Nationalparkverwaltung organisiert geführte Wanderungen durch das Tal der Adler. Jeweils donnerstags ganzjährig von 10 Uhr bis 13.30 Uhr. Treffpunkt ist die Nationalpark-Infostelle Hintersee. Besuchen Sie auch das im Mai 2013 eröffnete Nationalparkhaus, das Haus der Berge in der Hanielstraße 7 in Berchtesgaden. Es ist täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und auch mit dem Bus der Linie 841 erreichbar. Wir danken dem Emons Verlag und den Autoren sowie den Sponsoren der CD für ihre Unterstützung. Der Berchtesgadener Land Tourismus GmbH, dem Hotel Axelmann Stein in Bad Reichenhall, der Enzian Brennerei Grassel in Berchtesgaden, der Lokwelt Freilassing, dem Interkontinental Berchtesgaden Ressort, der Rossfeld Höhenringstraße, der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, der Südsalz GmbH sowie der Kurdirektion des Staatsbads Bad Reichenhall.